Guten Morgen. Heute ist der erste Advent. Und das ist auch gut so, finde ich, und auch wohltuend, wie ich empfinde, in dieser dunklen Jahreszeit, ja, wo mir gerade in dieser Woche sehr viel Dunkelheit begegnet ist, können wir uns darauf besinnen, in die Dunkelheit dieser Welt hinein ist Jesus gekommen, um Licht zu sein und Hoffnung zu bringen in diese Welt hinein. Und das dürfen wir heute Morgen ganz persönlich für uns auch annehmen und hoffentlich auch ein Stück entdecken. Mein Thema heute Morgen: der Retter mit geringer Herkunft, Gottes Kraft in unserer Schwachheit. Und ich fand, das erste Kinderlied, was wir heute ganz neu lernen durften, hat genau gepasst. Gott hat sich ganz klein gemacht in diese Welt, und aus ihm durch Jesus ist sowas Großes und Weltveränderndes passiert. Wir wollen uns heute mit einem ganz kleinen Text beschäftigen aus dem Alten Testament, aus dem Buch Micha. Micha war ein Prophet, Zeitgenosse von Jesaja, falls der eine oder andere den Namen vielleicht schon mal gehört hat, ungefähr 700 Jahre vor Jesus. Die Situation von Israel war, dass das Land zersplittert war. Ich habe euch eine Grafik mitgebracht von The Bible Project, das ist ganz schön zu sehen. Das Volk Israel ist nun zweigeteilt, Nordreich und Südreich, und da stehen schon die Feinde vor der Tür, Assyrien und Babylon, und ja, alles andere als Harmonie. Micha spricht zu den Menschen in Israel und Juda, also in beide dieser Teile hinein, weil vieles einfach in ihrem Land schief läuft. Es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Ausbeutung, Götzendienst und vor allem ein Mangel an Vertrauen auf Gott. Bei Micha finden wir drei große Reden als Botschaft, die immer mit Gericht, Tadel, Ermahnung Gottes auf der einen Seite losgehen und dann enden damit, dass der Blick auf den Durchbrecher gelenkt wird, auf den Retter, den Messias am Ende der Tage und auf die Wiederherstellung durch einen erbarmenden, vergebenden und liebenden Gott. Michas Hauptbotschaften sind: wenn das Volk so weiterlebt, wird es schwer für sie, weil Gott nimmt Unrecht ernst. Und auf der anderen Seite gibt es Hoffnung. Gott gibt seine Menschen nicht auf. Er verspricht hier einen Retter, der Frieden bringt. Und genau dieser Retter soll aus einer ganz kleinen, unscheinbaren Stadt kommen, aus Bethlehem. Micha kündigt hier in diese Dunkelheit einen Retter an, der ganz klein beginnt, aber die ganze Welt verändert. Das ist eigentlich auch Advent, also eine gute Adventsbotschaft, dass wir uns darauf erinnern und darauf vorbereiten, an Weihnachten zu feiern, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Ich möchte mit uns lesen aus Micha Kapitel 5. Du Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die, die ein Kind bekommen soll, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Und zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen, und er wird von allen Völkern der Erde hoch geehrt werden. Und er wird der Friede sein. Auch wenn die Assyrer unser Land überfallen und unsere Burgen eindringen, werden wir 7 Heerführer und 8 fürstliche Männer gegen sie aufstellen. Wenn ihre Zeit gekommen ist, werden sie Assyrien und das Land Nimrods im Kampf besiegen, und unser König wird uns von den Assyrern befreien, wenn sie in unser Land eindringen und unsere Grenzen überschreiten. Soweit aus dem Prophetenbuch Micha. Wir sehnen uns, glaube ich, nach Veränderung. Und das macht uns sehr ähnlich zu der Situation, so wie es das Volk Gottes damals erlebt hat. Micha spricht in eine Zeit hinein von Druck, von Angst, von politischer Bedrohung und geistlichem Zerbruch. Das Volk Israel ist klein, ist schwach, vielleicht sogar manchmal ohnmächtig, gespalten und fühlt sich ausgeliefert den anderen Mächten um sich herum. Und als ich mich so mit dem Text beschäftigt habe, ging es mir eigentlich ähnlich. Vom Gefühl her kann ich sagen, auch ich fühle mich machtlos manchmal in diesen Zeiten. Politisch gesehen, im eigenen Land, was da so los ist, aber auch wenn wir in diese Welt schauen. Und ich muss gar nicht weit weg schauen, sondern ich kann einfach bei mir anfangen und sehe meine eigenen Grenzen, meine eigenen Schwächen und meine eigene Überforderung. Aber genau in diese Situation hinein, in diese Unsicherheit, auch von dem Volk Israel hinein, in die Schwachheit hinein, spricht Gott eine Verheißung. Und Gottes überraschende Lösung beginnt im wirklich ganz Kleinen in Bethlehem, wie es hier im Text heißt. Du Bethlehem, Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Bethlehem, Ephrata. Es gab damals in Israel zwei Bethlehems, und das war jetzt kein großer bekannter Ort, da wohnten wenige hundert Leute. Ausdrücklich lesen wir hier Begriffe wie klein oder unbedeutend, so wird diese Stadt beschrieben. Eigentlich gar nicht erwähnenswert bei den anderen großen Möglichkeiten, was das Land zu bieten hätte, an reichen Städten, an Bedeutung im Handel und ja, vielleicht anderen kunstvollen Gebäuden oder ähnlichem. Es gibt kein Machtzentrum, kein Einfluss, der aus Bethlehem hinaus fließt. Und doch beruft Gott dieses kleine Städtchen Bethlehem und setzt dort an und sagt, von dort aus will ich anfangen, etwas richtig Großes zu wirken. Gott arbeitet ganz anders, als wir vielleicht erwarten. Ja, aus Jerusalem, da wird was Großes passieren, da wird wieder jemand Großes herkommen. Nein, er fängt ganz, ganz klein ab. An dem winzigsten Provinz irgendwie in Bethlehem. Gottes Wege beginnen oft unscheinbar. Weiter heißt es, dennoch wird aus dir einer kommen, der über ganz Israel herrschen soll. Der Messias kommt nicht aus dem politischen Zentrum der Macht, aus Jerusalem, sondern vom ganz kleinen Rand. Und Gott macht aus diesem Randort, dort beginnt er seine Heilsgeschichte. Das Einzige, was Bethlehem auszeichnet, war, dass Gott schon Verheißung auf diesen kleinen Ort gelegt hat. Bethlehem lag im Stammesgebiet von Juda, dem Stamm, aus dem später auch König David hervorgegangen ist. Und in der Bibel lesen wir auch davon, dass Bethlehem als die Stadt Davids bezeichnet wird, weil eben dieser große König David dort geboren wurde und später halt als König nicht in Bethlehem, sondern in Jerusalem eine zentrale Rolle spielte. Und die Verheißung war, ja, da wo David herkommt, aus dem Hause Davids, auch da wird von etwas Kleinem etwas Großes her passieren. Und hier bei Micha ist ja davon die Rede von einer Stadt. Aber auch da finde ich, so wie das beschrieben wird hier in der Bibel, dass man sich ganz gut mit Bethlehem manchmal identifizieren kann. Dass man sich vielleicht klein fühlt. Dass man sich unbedeutend oder übersehen fühlt, als kraftlos, zu wenig Einfluss, um irgendwie groß herauszukommen, zu wenig Glauben, zu wenig Zeit für. Wenn du dich vielleicht mit solchen Eigenschaften von Bethlehem hier auch identifizieren kannst, dann ist die Botschaft von diesem Bibeltext, du bist genau der Mensch, durch den Gott wirken kann und wirken möchte. Gott sagt, im Kleinen, da fange ich an zu wirken. Da kann richtig Großes heraus erwachsen. Ich glaube, dass geistliche Größe selten da beginnt, wo wir denken, bei großen Personen oder Dingen oder wie auch immer. Nein, im Kleinen fängt Gott oft an zu wirken. Und wenn wir in die Bibel schauen, gibt es so viele Beispiele, wo Menschen sich gebrauchen lassen haben von Gott, obwohl sie sich nicht als die Größten gefühlt haben, nicht die Größten von der Stellung her waren, sich gar nicht imstande fühlten eigentlich, das auszuführen, was Gott dann durch sie getan hat. Das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, ist Mose, der gesagt hat, manche Übersetzungen sagen, er hat vielleicht gestottert, er konnte gar nicht reden und er sollte jetzt als Sprachrohr Gottes zum Pharao gehen. Und Gott hat aus diesem unsicheren Mann, der meinte, ich habe doch gar keine Worte, ich weiß gar nicht, wie das laufen soll, hat Großes getan durch ihn, hat ihn gebraucht, um sein Volk aus Israel zu befreien. Gideon, ein Held, von dem wir lesen, der sich eigentlich als viel zu klein selber gefühlt hat, in seiner Familie der Geringste war, wie er sich selber eingesteht. David, er war der jüngste Sohn, der eigentlich der unbedeutendste. Normalerweise war die Erstgeborenen die Wichtigen. Er war der jüngste Sohn, der einfache Schafhirte, der nicht mal mit beim ersten großen Auftreten dabei war, als der Vater dem Propheten seine Söhne präsentierte. Und doch hat Gott Großes aus ihm gemacht. Und im Neuen Testament berührt mich immer wieder die Witwe, die ein kleines Opfer gibt im Tempel, keine großen Reichtümer hingeben kann, wie vielleicht jemand anderes, aber wo ganz klar wird, nicht die Menge ist entscheidend, das, was ich besitze, sondern die Hingabe von dem, wie wertvoll es ja, im Verhältnis vielleicht auch ist. Und wenn wir nicht zuletzt auf die Jünger schauen, dann waren das gewöhnliche Leute, Fischer, Zöllner, zweifelnde und fehlerhafte Menschen. Und doch sind das alles Personen, wo Gott sagt, die habe ich mir erwählt. Die möchte ich gebrauchen, durch die möchte ich Großes tun. Und es ist nicht entscheidend, dass sie königliche Abstimmung waren oder sonst irgendwie. Gott wählt nicht das Große, sondern Gott macht das Kleine groß. Gott wählt nicht das Große, sondern er kann das Geringste wählen und kann dieses Geringste ganz groß machen. Und weiter im Text finden wir über den Messias einiges gesagt. Der kommende Herrscher trägt Gottes Eigenschaften und ist nicht auf den ersten Blick geprägt von dem, was den Menschen vor Augen ist, an Stärke, was uns Menschen als erstes einfallen würde. Seine Herkunft reicht in eine ferne Vergangenheit zurück, ja, bis in die Urzeit. Der Messias hat eine göttliche Herkunft. Dieses Kleine, was Gott anfangen möchte in Bethlehem und woraus er Großes tun möchte, das beginnt schon damit, dass dieses Kleine, der Messias, eine göttliche Herkunft ist, der ewig ist. Ein kleiner Anfang, wo man denkt, ja, was ist schon ein kleiner Anfang und wohinter ein ewiger, großer, treuer Gott steht. Unser Leben mag unscheinbar beginnen oder aussehen, aber wenn Gott darin wirkt, dann kann es Dimensionen annehmen, die größer sind als wir selber als Menschen. Der Text sagt auch, dass Gottes Wege über Warten und auch Schwachsein führen, aber dass er sein Volk nicht vergisst, dass er treu ist. Es gibt ja diesen krassen Satz in diesem Text, er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen. Das ist das, kurz vor der, auch was Jesaja immer gesagt hat und angekündigt hat, dafür, dass, was das Volk Israel sich abgewandt hat von Gott, andere Götter angebetet hat. Dafür wird es eine Zeit geben, wo ja, das Volk Israel in der Diaspora, in der weggeführten Gefangenschaft sein wird. Wo schon eine Art Strafe da ist dafür, dass die Menschen sich dafür entschieden haben, Gott abzulehnen und andere Götter anzubeten. Aber dieser Satz ist nicht zu Ende damit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis... Da ist nur so ein ganz kleines Wörtchen und das kündigt an, ja, es gibt eine Dürreperiode, aber das ist nicht das letzte Wort. Dort ist nicht ein Punkt, sondern es geht weiter. Bis. Durch Jesaja, durch Micha kündigt Gott eine Zeit des Wartens an. Eine Zeit, die unbequem sein wird. Eine Zeit Und nagelt mich vielleicht nicht drauf fest, aber vielleicht beschreibt diese Zeit, wie wir es im Alten Testament finden, auch unsere Situation in Deutschland. Genau diese Aussage. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen bis. Bevor der Messias kommt, wird das Volk Israel durch Schwierigkeiten gehen. Und auch in diesen Schwierigkeiten, und auch wenn wir es manchmal nicht sehen, wie wir oft singen, auch in einem Lied, wirkt Gott. Er fängt oft im Kleinen, im Verborgenen an zu wirken, während wir warten. Und oft brauchen wir, bis wir erkennen können, wo er gerade am Wirken ist. Wir sind herausgefordert, geduldig zu sein und darauf zu warten und zu hoffen, dass Gott kommt und eingreift. Dass seine Pläne sich in Erfüllung umsetzen. Inmitten von Wartezeiten sind wir herausgefordert, auf Gott zu vertrauen. Und das Beste, was wir darin tun können, ist, dass wir miteinander stehen. Dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, in Gemeinschaft und Beziehung. Warten bedeutet nicht, dass Gott weg ist. Es bedeutet, dass Gott etwas vorbereitet. Und warten ist manchmal langwierig. Und das Beste, was wir tun können, ist, gemeinsam uns an Gott zu wenden. Ihm zu vertrauen, uns gegenseitig Mut zu sprechen und zu beten. Die kleinen Anfänge zu suchen, wo Gott am Wirken ist. Die Verheißung geht weiter. Der Messias, der kommt als Hirte. Der kommt mit seiner Stärke als Versorger, als Fürsorger. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Und wieder die Beschreibung hier von einem Messias, von dem kommenden Jesus, der kein militärischer Held sein wird, der ein großer Befehlshaber wird und einen großen Krieg führen wird, damit alles einmal vorbei sein wird. Das wird einmal in der Zukunft beim zweiten Advent kommen. Aber hier ist die Ankündigung vom Kommen von Jesus in diese Welt hinein. Und seine Macht von Jesus ist nicht die der Unterdrückung des Kampfes, sondern seine Macht und Kraft ist Liebe und ist Fürsorge für uns Menschen. Wenn wir darüber legen, dass Jesus in diese Welt gekommen ist als König, klein angefangen, klein anfangen und groß geworden ist, uns immer wieder präsentiert wird als Herr, als König, dann ist aber seine Herrschaft davon geprägt, dass er zugewandt ist, dass er Bewahrung schenkt, dass er uns Menschen nahe sein möchte, bis dahin, dass er bei uns zelten möchte und ganz, ganz nah sein möchte. Und die Kraft des Herrn sagt schon, seine Stärke kommt nicht aus menschlicher Kraft, sondern ist nicht von dieser Welt, sie kommt von Gott. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, der klein in die Welt gekommen ist und der verherrlicht wird als König, dann leben wir unter einem König, der uns kennt, der uns trägt, der uns schützt und der uns begegnet in unserer Schwachheit. Da, wo wir ganz klein sind. Und wir müssen nicht stark sein, um von diesem Hirten und von diesem großen, liebenden König gebraucht zu werden. Das Einzige, was wir am besten tun können, ist ganz nahe bei ihm sein. Und dann kommt hier ein richtig starker Satz, wie ich finde, ganz kurz und prägnant. Er wird der Friede sein. Er wird der Friede sein, dieser verheißene Hirte, dieser verheißene Messias. Dieser Text endet jetzt nicht damit, dass Wohlstand, Erfolg oder sonst irgendwas verheißen wird. Oder nicht einfach nur die Abwesenheit von Krieg. Friede, sondern er bedeutet personeller Friede. Der Messias selber, Jesus Christus, ist unser Friede und nicht nur derjenige, der ihn bringt. Friede ist eine Person, die mitten in unsere Schwachheit hineinkommen möchte. Das ist die Botschaft vom Advent. Friede kommt ganz klein in unsere Schwachheit, in diese Schwachheit dieser Welt hinein. Friede ist eine Person, Jesus Christus. Durch ihn kehren Frieden und Sicherheit ein, obwohl die Umstände widrig sind. Der Friede, der kommt durch die Macht von Jesus, dem Retter. Gottes Friede wächst oft genau dort, wo wir uns schwach fühlen. Da, wo wir einfach zu ihm kommen mit unserer Schwäche, da hinein möchte er kommen, um selber Friede zu bringen in unsere Herzen. Friede kommt nicht davon, dass wir alles kontrollieren könnten, dass wir die Stärke haben oder dass wir erfolgreich sind, sondern Friede kommt durch Jesus Christus, wenn wir ihn aufnehmen, wenn wir ihm begegnen, wenn wir mit ihm Zeit verbringen. Dieser Text spricht heute Morgen zu uns. Und so wie Gott sagt, dieses kleine Bethlehem, das habe ich gebraucht, um Großes daraus hervorzubringen. Ich glaube, so kann er auch dich und mich gebrauchen. Weil es nicht auf unsere Stärke und Kraft und Größe ankommt, sondern auf Gottes Größe, Kraft und Stärke. Bethlehem ist hier das Bild für Unscheinbarkeit. Und doch beginnt dort Gottes große Heilsgeschichte mit durch Jesus Christus, dass er in diese Welt kommt, dass er sich klein macht, um später ganz groß erhoben zu werden. Und unsere Schwachheit ist kein Hindernis für Jesus, sondern es ist einfach die Einladung, dass Gott in unsere Schwachheit hineinkommen kann, um Großes daraus und dadurch zu tun, um selber groß zu werden. Wie kann Gott durch unsere Schwachheit wirken? Ich finde, im Überlegen, wie können wir uns das vorstellen, habe ich zwei Bilder gefunden, die ich richtig cool fand. Und das eine ist Kinderzimmerkunst. Wenn Malia mir Bilder malt und wenn ihr nachher in mein Büro schauen würdet, da habe ich schon eine ganze Wand voll, da hängen einige Bilder von ihr schon, dann kann man denken und sagen, ja, ist jetzt nicht perfekt, ist jetzt nicht vergleichbar wie Monet oder sonst irgendwie, aber ich hänge sie auf, obwohl sie vielleicht unfertig sind, weil ich es einfach liebe, wie meine Tochter für mich leidenschaftlich Bilder malt. Ja, wenn Kinder Bilder malen, dann sieht es vielleicht unperfekt aus. Wenn ich Bilder malen würde, dann sieht es auch unperfekt aus, aber das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem hänge ich die Bilder auf, weil ich ihren Fortschritt sehe, weil ich ihr Herz dahinter sehe. Und das ist auch so ein Bild, wo ich denke, Gott schaut nicht darauf, wo wir perfekt sind, nicht auf diese Perfektion, sondern er schaut unser Herz an, auf unsere Hingabe, auf diese strahlenden Augen, die sagen, guck mal Papa, ich habe ein Bild für dich gemalt. Und das nimmt Gott und macht Großes daraus. Er möchte unsere Hingabe, nicht irgendwas Größeres, was wir leisten, tun oder sonst irgendwie aufbringen können. Und ein anderes Bild, was ganz unscheinbar ist und irgendwie große Auswirkungen haben kann, ist ein Schlüssel. Jeder von euch hat einen Bund voller Schlüssel, ich lasse meinen immer da hinten. Ein Schlüssel, was passt bequem in die Tasche, eröffnet ganze Häuser, eröffnet unsere Büros, eröffnet große Schlösser und Burgen. Das Weiße Haus wird durch Schlüssel, vielleicht in elektronischer Form inzwischen, aber durch Schlüssel abgesichert. Etwas ganz Kleines, Unscheinbares hat eine riesengroße Wirkung. Diejenigen, die schon mal einen Schlüssel verloren haben, haben das vielleicht schon mal noch deutlicher erlebt. Die Größe sagt nichts über Wirkung aus. Manchmal ist ein ganz kleiner, einfacher Schritt des Gehorsams, des sich Gott Näherns, des Gott Hinhaltens, der Schlüssel für eine riesengroße Veränderung, wenn Gott kommt hinein in unsere Schwäche. Wie ein kleines Senfkorn, das Bild im Neuen Testament, das reicht aus, um Berge zu versetzen. Konkret können es vielleicht sein, ich glaube ganz wichtig, ein Schlüssel ist ja Hingabe, Gebet mit Gott, Beziehung, Gemeinschaft mit ihm zu leben. Kleine Schritte sind bei Gott nicht gering. Vielleicht ist ein erster Schritt ein einfaches Gebet der Hingabe. Heute Morgen wieder, Gott, hier bin ich. Mit dem, was ich habe, das, was ich bin, das bringe ich dir. Wirke du. Mach du Großes draus. Du kannst Großes tun. Ein Schritt könnte sein, jemanden zu ermutigen, den du auf dem Herzen hast. Ein Ermutiger sein, ein kleiner Schlüssel, nur ein kleines mutmachendes Wort, ein Anruf und es kann etwas Großes bewirken. Es kann ein mutiges Gebet sein, heute Morgen oder in den nächsten Tagen zu sprechen, trotz Unsicherheit zu sagen, Gott, ich vertraue dir, du kannst alles tun. Auch siehst du meinen Zweifel, nein, ich will dir vertrauen, komm du mit deiner Stärke in meine Schwäche hinein. Vielleicht ist für dich ein Schritt zu sagen, ich fange an, jeden Tag in der Adventszeit 3 Minuten zu beten. 3 Minuten, statt gar kein Gebet zu sprechen am Tag. Vielleicht könnte ein mutiger Schritt sein, Dinge auszusprechen, bei denen ich Hilfe brauche. Vielleicht in der Kleingruppe, bei Freunden, bei einem Seelsorger, einer Seelsorgerin. Einfach mal auszusprechen, die Bedürftigkeit, auch die Schwäche zu benennen. Einfach mit Gott ehrlich sein, über unsere Grenzen und Schwächen reden und uns ihm offenbaren, Herr, ich fühle mich klein, du bist groß, komm du, verherrlich du dich auch in meiner Schwäche, da wo ich klein bin und schwach. Die letzte Woche war für mich echt herausfordernd. Ich hatte Notfallseelsorgebereitschaft und 2 echt herausfordernde Einsätze. Ich bin 2 Menschen und Menschengruppen begegnet, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Eine Person hat gerade die Nachricht bekommen, dass der Bruder verstorben ist und sie sagte, ich bin ganz allein. Ich habe nichts, was mich hält in dieser Welt. Ich habe niemanden. Ich habe mich so auf meine Arbeit konzentriert. Ich habe mich nicht in Beziehung investiert. Ich habe mich nicht in meinen Glauben investiert. Sie war allein. Sie war verloren. Und auf der anderen Seite war ich mit dabei, eine total schreckliche Nachricht zu überbringen. Und habe erlebt, wie ein Anruf genügte und 10 Minuten später waren 15 Leute da, die mitgetrauert haben, die mit da waren, die mitgetragen haben. Und für mich hat es nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, Gemeinschaft und Beziehung auch zu suchen, zu leben, zuallererst mit unserem himmlischen Vater. Es ist egal, er liebt uns über alles. Wir dürfen schwach sein, wir dürfen einfach zu ihm kommen. Es braucht nicht viel und er kann Großes tun. Lasst uns ihm da vertrauen, lasst uns das ausprobieren, lasst uns ihm hinhalten und sagen, Gott, komm in meine Schwäche, komm da, wo ich schwach bin und erweist du dich als großer, starker Gott. Und vielleicht ist es auch dran, für uns zu überlegen, gerade in dieser dunklen Jahreszeit, was auch viele Menschen belastet, zu sagen, wo wähle ich bewusst auch den Schritt in Beziehung mit meinem Nächsten, mit einem Freund, mit einer Gruppe von Freunden, wo gehe ich den ersten Schritt in Beziehung, in Gemeinschaft? Vielleicht heute Nachmittag beim Kaffee trinken, einfach zusammenzukommen und ehrlich miteinander zu sein. auch über Mutlosigkeit zu sprechen, über die Dunkelheit, die gerade so viele Menschen belastet, zu sagen, ich fühle mich gerade so erdrückt von dieser Dunkelheit, dieser Jahreszeit, die vielleicht in mich hineinwirkt und drückt. Und ermutigt einander. Ein einfaches Wort, eine einfache Zuwendung kann auch schon so viel Großes bewirken und Hoffnung bringen in die Dunkelheit hinein. Im Advent dürfen wir Lichter anzünden, am Adventskranz. Und das darf uns daran erinnern und Mut machen, neu zu erwarten. Gott kann viel, viel, viel mehr tun, als dass wir sehen, was sichtbar ist. Und in die Dunkelheit ist Gott hineingekommen. Geboren ganz unscheinbar in einer Futterkrippe, in etwas ganz Unbedeutendem, hat Gott angefangen, etwas ganz Großes zu wirken und hervorzubringen. Gib Gott dein kleines Bethlehem und vertrau darauf, dass er Großes daraus machen kann. Ich möchte mit uns beten. Gott, ich danke dir, ja, für diese Botschaft zum ersten Advent, Herr. Dass du Verheißung geschenkt hast, schon im Alten Testament, und sagst, ja, es kommen schwere Zeiten, ihr erlebt schwere Zeiten, aber es ist Hoffnung. Ich bin am Wirken, auch wenn ihr es nicht seht. Ich bin da, wo Schwäche ist und kann aus den kleinsten Dingen Großes tun. Danke, Herr, dass du so groß bist, dass dir das möglich ist, Herr. Dass du aus dieser unbedeutenden Stadt Bethlehem etwas so Großes hast kommen lassen, nämlich deinen Sohn in unserer Mitte. Jesus, ich lade dich ein, dass du kommst in unsere Schwachheit hinein. Da, wo wir nach dir schreien, wo wir uns unser Herz öffnen, komm du mit deiner Größe, Herr. Komm du in unsere Schwachheit hinein und wirke du Großes, Herr, zu deiner Ehre. Jesus, ich bete jetzt wirklich für jeden Einzelnen hier heute Morgen, dass du zu unseren Herzen sprichst, Herr. Dass du kommst mit deinem Licht, mit deiner Hoffnung und mit deiner Kraft, Herr. Ja, vielleicht für den nächsten Schritt, den nächsten kleinen Schritt, Herr, den du tun möchtest, wo du uns befähigen möchtest, wo du Großes tun möchtest, Herr. Komm, Heiliger Geist.